Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode dürfen wir einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen. Und zwar ist das Professor Dr. Joachim Würmeling, sicherlich den meisten von euch ein Begriff. Joachim war von 2016 bis 2023 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank und hatte zuvor auch leitende Funktionen in Politik, Finanzindustrie, Verwaltung inne. Unter anderem war er eben zum Beispiel Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und auch Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und er hat, was mich besonders freut, ebenfalls an der gleichen Fakultät wie ich promoviert, nämlich an der RW-Fakultät an der Uni Bayreuth. Und nach seinem Ausscheiden aus der Bundesbank, aus dem Vorstand, Jahresende 23, ist Joachim nun als Rechtsanwalt bei Allen & Overy und als Professor an der ESMT Berlin tätig. Joachim, wir freuen uns wirklich sehr, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen.
Sehr gerne. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen uns ansehen, welche Potenziale die Blockchain-Technologie für Zahlungen bietet, warum die Industrie auch Blockchain-basierte Zahlungen benötigt und welche Initiativen rund um digitales Geld, also Retail-CBDC, Hosted CBDC, Stablecoins und auch Giralgeld-Token am vielversprechendsten für Blockchain-basierte Zahlungen sind. Also wir versuchen mal so ein bisschen in die Praxis zu schauen, warum braucht man denn jetzt diese Zahlungen auf Blockchain-Basis, wer kann sie nutzen, welche Use Cases sind vielleicht relevant und so weiter und so fort, weil du, Joachim, da ja auch eine sehr gute und sehr spannende Meinung aus meiner Sicht hast. Lass uns aber vielleicht mal ein bisschen allgemeiner starten, weil wenn man schon die Chance hat, mit einem ehemaligen Bundesbankvorstand zu sprechen, dann muss ich die Frage einfach stellen. Es ist ja als Bundesbankvorstand auch aus meiner Sicht eine sicherlich sehr, sehr reizvolle Aufgabe im Payment-Bereich, die aber nach außen vielleicht auch so ein bisschen abstrakt erscheint. Mich würde total interessieren, wie man sich denn den Alltag als Bundesbankvorstand vorstellen kann.
Der Alltag ist ausgesprochen facettenreich. Ich meine, die Hauptaufgabe des Vorstandes besteht halt in der Leitung der Bank und die Vorstände haben sich halt die Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt. Ich war zeitweilig für die Bankenaufsicht zuständig, für die IT, für Digitalisierung, für Risikocontrolling und dann muss man sich in erster Linie darum, um die laufenden Angelegenheiten dort kümmern, Rücksprachen mit den Mitarbeitern und so weiter, Surefix mit seinem ganzen Direct Reports. Das nächste ist die wichtigste Sitzung der Woche, die Vorstandssitzung der Bank, wo halt wesentliche Entscheidungen fallen, auf die man sich vorbereiten muss, die man teilweise selber vorschlägt. Und dann ist natürlich in der Bundesbank die große Besonderheit, dass die wichtigste Aufgabe die Mitwirkung im Eurosystem ist. Denn alle Entscheidungen im Eurosystem werden von allen Zentralbanken zusammengefällt und nicht von der EZB. Und diese Entscheidungen müssen vorbereitet werden. Da muss man an vorbereitenden Sitzungen teilnehmen. Ich war Mitglied im Supervisory Board von der Europäischen Bankenaufsicht zum Beispiel. Das ist der zweite große Block. Und drumherum sind dann viele Arten von Veranstaltungen, an denen man teilnimmt. Man hält Reden, man nimmt an Panels teil, man geht auf Konferenzen und dann kommt noch die internationale Zusammenarbeit der Zentralbanken dazu, die ja gerade in dem Thema, über das wir heute reden, sehr intensiv ist, um die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, aber auch IWF-Tagungen, bilateralen Austausch mit anderen Zentralbanken. Ja, insofern ist es ein buntes Potpourri an Aufgaben. Man hat einen durchgetakteten Tag, aber immer auch einen erfüllten.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, es klingt jetzt auch nicht unbedingt nach 9-to-5, ist aber sicherlich wirklich sehr abwechslungsreich mit Vorträgen, Veranstaltungen, klar, vielen internen Themen, Abstimmungen, wo man ja auch dann verantwortlich letztendlich ist für ziemlich viele Bereiche, Mitarbeiter und dann eben auch natürlich an den Aufgaben des Eurosystems mitzuwirken, zu vertreten. Also deswegen sicherlich sehr spannend. Jetzt warst du ja im Bundesbankvorstand, vor allem auch für die Bereiche Banken, Bankenaufsicht, Informationstechnologie, Risikocontrolling zuständig. Wie bist du denn auf das Thema Blockchain gekommen? Also vielleicht wann und auch wie?
Wir hatten in der Bundesbank, in der IT, uns halt überlegt, wie wollen wir uns den ganzen Zukunftsthemen widmen. Wir hatten schon den Eindruck, dass für die Bundesbank als Institution diese ganzen technischen Trends ein großes Potenzial bieten. Und deswegen haben wir schlicht und einfach so ein Screening von den neuen Technologien gemacht. Und da war neben KI und Quantum Computing und so weiter, Bitcoin, war eben auch die Blockchain-Technologie dabei. Und die hat uns natürlich sehr fasziniert, weil die Bundesbank halt zuständig ist für den großen Zahlungsverkehr, also für die großen Zahlungsverkehrssysteme. Dafür war der Kollege Balz zuständig. Aber wir hatten uns auch, ich persönlich hatte mich auch interessiert, weil wir natürlich auch für die Bankenaufsicht zuständig sind und wir wollen natürlich verstehen, was die Banken mit den neuen Technologien machen. Und insofern ist das Thema DLT Blockchain sehr schnell in den Blick gekommen. Und mich hat es von Anfang an fasziniert, weil es schlicht und einfach Transaktionen zwischen zwei Parteien ermöglichen, die nicht im gleichen Raum sind, die sich nicht kennen, die kein Vertrauen zueinander haben müssen. Und trotzdem können sie miteinander eine Transaktion durchführen. Und das kann natürlich zu einer gigantischen Verbreiterung und Vertiefung der Märkte führen, wenn eben schlicht und einfach die Begrenzung der örtlichen Anwesenheit als Voraussetzung für die Durchführung eines Vertrages wegfällt.
War man dann bei dem Screening der verschiedenen Technologien auch wirklich von Anfang an von der Blockchain, angetan? Ich frage deshalb, weil die Blockchain-Technologie ja erstmal auf dem Grundprinzipien der Dezentralisierung basiert, was ja vielleicht jetzt im ersten Moment so ein bisschen, ich will es nicht sagen, das Geschäft von der Zentralbank konterkariert, aber eine Zentralbank ist ja im Gegensatz dazu ziemlich zentral ausgerichtet. Wie hat sich denn da so das Interesse, die Euphorie vielleicht auch oder die Begeisterung ist vielleicht zu viel, aber einfach das Interesse an dem Thema entwickelt?
Also wir hatten die Dezentralität nicht als Gegensatz zu unserem eigenen Auftrag angesehen. Ich meine, der Zahlungsverkehr ist ansonsten auch dezentral. Ja, und es gibt nichts Dezentraleres als eine Bargeldzahlung. Und insoweit widerspricht das jetzt nicht unserer Grundvorstellung von Zahlungsverkehr. Wir haben halt darin die Chance gesehen, dass Bezahlung sicherer wird, schneller wird und kostengünstiger wird. Wir haben aber natürlich auch den disruptiven Charakter von Blockchain gesehen, an dem Beispiel halt von Kryptos. Und Zentralbanken müssen natürlich darauf achten, dass sie die Hoheit über das Geld behalten. Und hier dann auch der ein oder andere erinnert sich an das Libra-Projekt von Facebook und so weiter, kam natürlich dann schon der Gedanke auf, ob womöglich die Anwendung von diesen Technologien im Zahlungsverkehr dazu führen könnte, dass das staatliche Geld nicht mehr wettbewerbsfähig ist und nicht mehr genutzt wird. Und dann könnten Zentralbanken halt ihren Auftrag auch nicht mehr erfüllen, weil sie können nicht mehr die Geldmenge kontrollieren, sie können mit der Zinspolitik keine Inflation mehr bekämpfen und so weiter. Und insofern haben wir Blockchain einerseits als Chance gesehen, aber natürlich auch als ein Risiko.
Ich denke auch, wichtig ist dann eine gewisse Offenheit zu haben und sich dann eben die Pro und Cons mal anzuschauen, weil ich denke, wie du es gesagt hast, man hat hier wirklich Potenzial, den Zahlungsverkehr sicher, schneller, effizienter zu machen, innovativer. Wir kommen gleich auch noch auf das Thema Innovation, Automatisierung, Smart Contracts und so weiter und so fort. Aber es ist eben auch eine Technologie, die natürlich jetzt noch keine 20, 50 Jahre alt ist, sondern halt letztendlich durch Bitcoin eben 15, wo man dann natürlich auch gucken muss, dass man sich keine Probleme ins Haus holt. Wobei ich hier jetzt wirklich der Meinung bin, dass sich da in den letzten Jahren so viel getan hat und auch das Interesse, und man sieht ja auch Volumina an Stablecoin-Zahlungen und so weiter und so fort, dass sich da so viel getan hat, dass man da aus meiner Sicht auch wirklich jetzt ein bisschen verlässlicher auch die Risiken einschätzen kann, wie das vielleicht vor 5 Jahren oder ähnlichen Zeithorizont der Fall war. Du hattest mir auch erzählt, Joachim, dass du als Teil deiner neuen Rolle an der ESMT so ein bisschen die Blockchain-Technologie und den digitalen Euro zusammenbringen möchtest. Digitaler Euro war ja sicherlich zu deiner Zeit im Bundesbankvorstand auch ein viel diskutiertes Thema, was ja, glaube ich, primär bei deinem Kollegen Balz auch lag. Du siehst ja ein großes Potenzial, sage ich mal, von dem Blockchain-basierten digitalen Euro. Was meinst du letztendlich damit? Also meinst du damit den Retail-CBDC digitalen Euro auf Blockchain-Basis oder siehst du das in einem breiteren Spektrum?
Also mein Eindruck ist, dass die Blockchain-Technologie im Bereich von Transaktionen deshalb in den letzten Jahren nicht wirklich zum Durchbruch gekommen ist, weil es an einem verlässlichen Zahlungsmittel auf der Blockchain gefehlt hat. Und es wird ja in der Community von vielen bedauert, dass, obwohl die Technologie seit 10 Jahren existiert, eigentlich nicht richtig abgehoben ist. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass halt eine etablierte Industrie, ein Handwerker, ein Einzelhändler, der wird halt mit verlässlichem Geld bezahlt werden und nicht mit Kryptos. Und deswegen hat man die technischen Möglichkeiten dort bisher nicht genutzt. Der Bedarf ist aber erkannt worden. Vor allen Dingen von den Zentralbanken ist er erkannt worden. Und sie haben gesagt, gut, unsere Aufgabe ist es, das Geld zur Verfügung zu stellen für die Volkswirtschaft. Und wir müssen das Geld in der Form zur Verfügung stellen, in der es gebraucht wird. Bargeld, Buchgeld, Zentralbankguthaben. Und wenn sich jetzt ein völlig neuer Transaktionsraum entwickelt, nämlich das Netz, in dem auch bezahlt werden soll, und wenn dort das bisher zur Verfügung stehende Geld, also kontobasierte Zahlung, einfach nicht den Bedürfnissen entspricht von diesem Transaktionsraum, dann muss eben das Geld auch in digitaler Form praktisch als Datenpaket dort zur Verfügung gestellt werden. Das haben auch schon andere erkannt, die eben dann Stablecoin zur Verfügung gestellt haben. Aber diese Bewegung der Zentralbank hat eben auch dazu geführt, dass weitere Akteure sich mit der Frage beschäftigen, ja, können wir nicht als Finanzdienstleister, als Banken unser Geld auf der Blockchain zur Verfügung stellen? Und daher kommen dann Initiativen wie tokenisierte Einlagen, wie tokenisiertes Geschäftsbankengeld. Also sie sind jetzt mittlerweile eine Vielzahl von Industrieinitiativen auf dem Weg neben den Initiativen der Zentralbanken, um verlässliches Geld Cash on Chain zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Und ich denke mal, dass wir da auch in einen Wettbewerb eintreten werden, um das beste digitale Geld.
Das heißt, du würdest argumentieren und quasi sagen, dass die Nachfrage da ist, von verschiedensten Unternehmen eben den Euro auch auf einer Blockchain zu sehen und dass aus diesem Grund letztendlich der Euro auch auf die Blockchain kommen soll, oder? Also dass es quasi auch ein nachfragegetriebener Prozess letztendlich ist.
Ja, wir sind aber noch in einer explorativen Phase. Das ist auch der Grund, warum wir uns als ESMT Berlin hier einbringen wollen, weil für die breiten Anwendungen in der Realwirtschaft, sage ich mal, im B2B-Bereich und so weiter, da ist der Kenntnisstand noch verhältnismäßig gering. Es gibt praktisch noch überhaupt keine Anwendung. Es gibt also ganz einzelte Prototypen. Aber das Interessante ist, wenn man anfängt mit ganz unterschiedlichen Marktakteuren, auch aus Bereichen, wo man jetzt erst vielleicht nicht dran denkt, was weiß ich, Facility Management, Handel mit Gartensteinen und so weiter, ja. Wenn die dann anfangen zu überlegen, ja, wenn wir jetzt eine automatisierte Zahlung machen können, dann wäre doch Folgendes möglich und dieses denkbar und das Geschäftsmodell und so weiter. Und dann geht die Fantasie relativ schnell los und man ahnt dann ungefähr die Dimension an Innovation, die da möglich ist. Und dafür wird halt dann dieses Geld gebraucht. Wir an der ESMT haben vor allen Dingen den Fokus auf der Industrie, auf Dienstleistungen, auf Handwerk, also auf dem klassischen B2B-Bereich, weniger die Interaktion zwischen Finanzinstitutionen, die sonst im Vordergrund stehen. Und hier ist die ESMT als European School of Management and Technology eigentlich sehr gut positioniert, weil wir genau an der Schnittstelle von Management und Technologie sind. Und wir hoffen, dass wir mit Forschungsarbeiten, aber auch mit schlicht und einfach einer Vernetzung zwischen der unterschiedlichen Welten, Krypto und Handwerk, ja, und so, dass wir da dazu beitragen können, dass das ein Stück weit ins Rollen kommt. Und die ersten Überlegungen und Arbeiten sind eigentlich recht vielversprechend. Die einzige Frage ist, ob wir nicht vielleicht ein bisschen zu früh sind. Aber auf der anderen Seite ist ja auch Aufgabe von anwendungsorientierter Wissenschaft, eben frühzeitig an den Start zu gehen, damit andere nicht so lange brauchen.
Ja, und vom zu früh sein bei dem Thema, da kann ich auch wirklich, können wir alle, glaube ich, ein Lied davon singen. Ich weiß nur, ich habe damals in 2014 auch zusammen mit Alex hier eben so eine Taxonomie gemacht zum Thema programmierbare Zahlung, programmierbares Geld, was ja letztendlich auch von Bundesbank und Co. aufgegriffen wurde, was ganz spannend war, weil man merkt echt bei vielen Themen, das Timing einfach extrem wichtig ist. Und ich habe ähnlich wie du das Gefühl, dass die Themen immer wichtiger werden, ob sie jetzt so wichtig werden, dass jetzt 2024 der Durchbruch wird, denke ich, muss man sehen. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele positive Signale. Und ich finde auch, Joachim, den Fokus von euch dann sehr spannend auf der Industrie, weil man ja heute, oder Realwirtschaft, weil man ja heute aus meiner Sicht das Gefühl hat, dass die Industrie häufig außen vor gelassen wird. Also beim Thema Retail-CBDC heißt es ja, Unternehmen dürfen keinen digitalen Euro in Form der Retail-CBDC halten. Beim Thema Wholesale-CBDC, Wholesale ist ja vor allem Banken, das sind Industrieunternehmen irgendwie auch raus. Also die gehören so, ich sage jetzt mal irgendwie nicht so richtig dazu, den Public-Sector-Initiativen und haben aber eben aus meiner Sicht eben auch da eine Rolle zu spielen und vor allem eben auch Interesse an verschiedensten Use-Cases an der Stelle.
Also da gibt es auch eine echte Lücke in der Taxonomie. Ja, es wird immer nur von Retail-CBDC auf der einen Seite und Wholesale-CBDC auf der anderen Seite gesprochen, aber dazwischen ist eigentlich der größte Teil der Volkswirtschaft, nämlich B2B. Ja, und das wird schon in der Terminologie nicht adressiert. Insofern kann man sehen, wie groß sozusagen die Lücke ist, ja, wenn sie noch nicht mal eine Bezeichnung hat.
Ja, ich denke, das spricht auf jeden Fall Bände. Welche Hauptanwendungsfälle würdest du denn dann jetzt in der Industrie und in der Realwirtschaft sehen, wo so ein Blockchain-basierter Euro, nenne ich ihn mal, nützlich sein kann?
Also der entscheidende Unterschied für diese Anwendung gegenüber den klassischen Zahlungen ist die Programmierbarkeit. Du hast ja eben von programmierbaren Zahlungen schon gesprochen. Das heißt, eine Zahlung kann automatisch ausgelöst werden durch ein, wie auch immer gestaltetes, digitales Signal. Und das ist ein ganz riesen Unterschied zu dem bisherigen Zahlungssystem. Da kann eine Zahlung nur ausgelöst werden durch einen Menschen oder das irgendein Datum erreicht. Und jetzt kann aber eine Zahlung ausgelöst werden dadurch, dass eine Maschinenlaufzeit festgestellt wird, dadurch, dass über Geodaten festgestellt wird, dass ein bestimmtes Gut an einer bestimmten Stelle vorhanden ist, dass mit einem Foto festgestellt wird, dass irgendeine Dienstleistung erbracht worden ist. Das heißt, in die ganzen industriellen, aber auch Verwaltungsprozesse kann praktisch die Automatisierung der Zahlung mit eingebaut werden. Und da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir hatten kuriose Beispiele in den Meetings, die wir an der ESMT hatten. Da hat zum Beispiel ein Reinigungsunternehmen gesagt, naja, wenn ich halt am Wochenende 3 Stunden lang den Parkplatz bei Lidl reinige, ja, dann müsste man doch eigentlich feststellen können, dass ich das gemacht habe. Durch was weiß ich, Sensoren in den Papierkörben, einen Film, eine Maschinenlaufzeit von der Kehrmaschine und so weiter. Und wenn ich dann vom Hof fahre, kriege ich automatisch meine 273 Euro, die Vergütung dafür ist. Ich brauche keine Rechnung mehr zu schreiben. Der Kunde braucht keine Überweisung mehr vorzunehmen. Der braucht auch nicht mehr zu überprüfen, ob ich tatsächlich da gewesen bin. Ja, da tritt eine Riesenerleichterung im Geschäftsverkehr ein. Ich kriege auch mein Geld sofort. Ich brauche mich nicht sorgen, dass überhaupt bezahlt, dass die Zahlung funktioniert. Es dauert auch nicht 3 Tage. Ich muss nicht auf den Kontoauszug schauen und so weiter und so weiter. Das heißt, in diesem ganz simplen Beispiel ist zu sehen, dass da eine riesen Effizienzsteigerung möglich sind. Und es sind auch letztlich neue Geschäftsmodelle möglich oder Abwandlung. Der Facility Manager dann sagte dort, naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mein ganzes Leistungsspektrum so erbringe, ja, dann kann ich viel flexibler agieren. Ich kann auch den ganzen Bestellvorgang sozusagen ins Netz verlagern. Ich brauche keine großen Rahmenverträge und so weiter und so weiter. Ich will vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen. Da waren wir im Gespräch mit jemand, der Chips herstellt und irgendwie neue Chips an den Markt bringen will. Und dann gesagt, naja, man könnte zum Beispiel den mit so einem Modell, mit so einer Technologie könnte man für die Chip-Nutzung bezahlen, statt den Chip zu kaufen. Ja, das ist dann natürlich ein stark differenzierendes Merkmal von so einem Produkt, wenn man das auf den Markt bringt, ja, weil man halt mit digitalen Zahlungen auch unterhalb des Cents vergüten kann und. Also das sind unendlich viele Möglichkeiten. Und am Ende ist es so, dass die Adoption wird vom Nutzen getrieben. Wie ist ja auch sonst die Grunderfahrung in der Digitalisierung und Innovation insgesamt ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass durch diese Möglichkeiten dann auch die Technologie genutzt wird, weil einfach die Vorteile gegenüber den klassischen Prozessen und Verfahren so groß sind.
Ich finde, du hast die Vorteile jetzt wirklich sehr schön beschrieben hinsichtlich auch Programmierbarkeit. Ich fand es besonders spannend, dass du gesagt hast, Zahlungsauslösung durch ein Signal im Endeffekt statt eines Menschen. Und das Signal kann ja wirklich alles sein. Also die Interaktion zu dem Thema Sensoren, IoT, wo Deutschland ja auch wirklich stark ist durch die Industrie, da ist ja wirklich der Fantasie letztendlich keine Grenzen gesetzt.
In der Tat, und durch künstliche Intelligenz kommt natürlich dann nochmal ein Faktor dazu, der die Sache noch spannender macht, eben Bilderkennung und so weiter, aber auch Geräusche, Sprache und. Wobei man an diesem Thema digitales Signal auch schön sehen kann, wo noch ein großer Erkenntnisbedarf ist. Weil diese Auslösung der Zahlung durch das Oracle, ja, nennt man das, wenn ich es richtig verstanden habe. Diese Oracles, die sind eine ganz, ganz schwer zu knackende Nuss, ja, weil die müssen ja unheimlich verlässlich sein, weil die lösen halt die Zahlung aus, ja. Die müssen womöglich auch von einer neutralen Stelle bereitgestellt werden, die dürfen nicht manipulierbar sein und so weiter. Und das ist bei einfachen Delivery versus Payment im Finanzbereich, das ist ja simpel. Ja, weil da kannst du ja auf der Blockchain feststellen, ob der digitale Wertpapier angekommen ist oder ob die Zahlung angekommen ist. Wenn du aber die Realität draußen mit einem digitalen Signal abbilden willst, dann kommst du in ganz, ganz andere Herausforderungen. Das heißt, ich finde es zum Beispiel unheimlich wichtig, dass mal ein bisschen eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben wird, ja, über diese Oracles. Was haben die für Charakter? Was müssen die leisten? Und so weiter. Und das sind Dinge, die eben an so einem Institut gemacht werden können, dass sich jemand nur ein halbes Jahr hinsetzt oder ein Jahr hinsetzt und nur alles sammelt, ja, Vorschläge macht, Gespräche führt und. Und dann haben wieder die, die solche Anwendungen nutzen wollen, haben dann eben eine ganz viel bessere Grundlage, damit anzufangen, als wenn sie da mehr oder weniger jeder im luftleeren Raum rumschwebt und jeder das Rad neu erfinden muss.
Zeigt dann wirklich auch, dass mit dieser neuen Art der Technologie dann natürlich auch Herausforderungen kommen, das denke ich ganz klar. An denen, wofür man dann wirklich eben auch Forschung braucht, Zusammenarbeit mit der Industrie, um das erst zu verstehen, weil dieses Oracle-Thema, das ist ja wirklich auch ein Thema, was vor allem die Bitcoin immer sehr am Herzen liegen, weil es ja immer quasi sagt, Bitcoin ist eben so das einzige Asset, wo du dieses Oracle-Problem letztendlich nicht hast, weil sich eben alles in dem Bitcoin-Ökosystem abspielt, zumindest innerhalb der Bitcoin-Ökonomie, nenne ich es jetzt mal. Und das wäre dann natürlich bei realwirtschaftlichen Anwendungen letztendlich anders. Ich fand es auch sehr spannend, was du gesagt hast zur Vereinfachung. Weil ich meine, heute, und ich sehe es selbst, weil ich selbst ja auch viele operative Themen betreue, das Thema Invoicing, Buchhaltung, Jahresabschluss ist ja schon wirklich komplex in Deutschland, um ehrlich zu sein. Und wenn man sich da jetzt überlegt, dass man durch einen, im Endeffekt in einem Smart Contract spezifiziert, nach einer Zahlung automatisch eine Rechnung erstellt bekommt, die vielleicht automatisch in ERP-Systeme fließen, in die Dativ-Systeme fließen, dann an Steuerberater und so. Also da auch hinsichtlich Bürokratie, wo ja Deutschland auch jetzt vielleicht nicht so super aufgestellt ist, könnte man dadurch eben aus meiner Sicht auch einige Gewinne und nutzenstiftende Anwendungsfälle umsetzen.
Also gerade im öffentlichen Bereich gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da ist auch der Druck besonders groß, weil erstens die Bürokratie so überhand genommen hat. Es gibt da kaum End-to-End-Prozesse dort. Es kommt aber auch eben der Arbeitskräftemangel hinzu, der ja in den nächsten Jahren noch rapide zunehmen wird. Wir stehen ja da erst am Anfang von dem Arbeitskräftemangel. Und deswegen wird das jetzt dann irgendwie ein bisschen kurioses zusammenkommen, der Arbeitskräftemangel und die Digitalisierung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass am Ende der Mangel an Arbeitskräften einer der Haupttreiber für die Digitalisierung von Prozessen insgesamt, aber eben vor allen Dingen auch von Zahlungen sein wird. Und also das Zahlen, Bezahlen auf dem Amt, ja, das ist ja der größte Krampf überhaupt. Ja, dann wird dann irgendwo noch ein Automat aufgestellt oder irgendein Terminal oder dann haben sie noch ein paar Cash-Verwaltung oder so. Warum kann es nicht einfach so sein, dass wenn du deinen neuen Personalausweis abholst und wenn du mit dem aus dem Rathaus geht, mit dem digitalen Euro automatisch die 45 Euro bezahlt?
Also da sprichst du mir aus der Seele. Also das würde ich mir auch wirklich auf jeden Fall wünschen. Jetzt sehe ich da auch, also bei meiner Kreativität, also aus meinem Kopf, da spielen sich auch schon einige Use Cases ab, die da wirklich sehr, sehr, sehr viel Sinn machen. Und was ich mich dann jetzt letztendlich frage, und das ist vorhin auch kurz schon erwähnt, ist, wir sind halt aktuell noch relativ früh. Gab ein paar Pilotprojekte, würde ich es jetzt mal nennen, aber wir sind von Mainstream natürlich sehr, sehr weit entfernt und von MVPs aus meiner Sicht auch. Was würdest du denn sagen, warum? Also die Use Cases klingen doch alle so vielversprechend. Warum sind wir da noch nicht weiter?
Ja gut, also wir hatten ganz am Anfang schon herausgestellt, dass die ganzen Blockchain-Anwendungen in diesem Bereich deswegen eben nicht entwickelt werden, weil es kein verlässliches Zahlungsmittel auf der Blockchain gibt. Und das ist ja nach wie vor der Fall. Ja, es gibt halt keins. Und es ist auch leider noch nicht völlig klar, ob es eines von der EZB geben wird. Man hat sich zwar, man ist schon relativ weit bei dem Retail CBDC, aber das ist ja eine Transaktion in einem abgeschlossenen System und keine Transaktion auf der Blockchain. Und die Diskussion darüber, ob der digitale Euro auch auf der Blockchain verfügbar gemacht werden soll, ja, die dauert ja noch an. Gleichzeitig gibt es eben die privaten Initiativen mit Stablecoins und tokenisierten Einlagen und so weiter. Aber auch da steht das Geld noch nicht zur Verfügung. Das heißt, diejenigen in der Industrie, die sich dem Thema nähern wollen, wissen im Moment eigentlich nicht, wie das funktionieren soll, weil halt das Cashlag noch fehlt. Und insofern ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass man das in Gang kommt, dass man mal ein Signal bekommt. Ja, das wird so eine Funktionalität wird's geben, weil das ist, kann ja dann nur die Grundlage für Unternehmen sein, dann auch zu investieren in Anwendungen, wenn sie sich sicher sein können, dass es am Ende nicht an einem Zahlungsmittel fehlt.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattform, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Jetzt würde ich da so ein bisschen die Fahne für die Stablecoins hochhalten, weil ich meine, aus meiner Sicht, wir sehen ja schon auf dem Markt, auf dem Papier, dass es Euro-Stablecoins letztendlich gibt. Und da gibt es ja auch einige auf dem Markt schon seit ein paar Jahren. Was ich mich dann frage oder vielleicht laut gedacht, ist dann der Grund, dass man die eben nicht verwendet, die es ja irgendwie schon gibt, einfach weil sie noch zu klein sind und weil vielleicht die Regulatorik bislang auch nicht da war, weil der Stablecoin von einem größeren Player kommen muss. Wir sehen ja zum Beispiel die DWS, die jetzt da mit anderen zusammen dran arbeitet. Oder warum nutzt man dann nicht die ja schon da sind?
Die Nutzung von Geld ist immer eine Vertrauenssache. Und in die Realwirtschaft, aber auch die Verbraucher sind natürlich, was Geld angeht, eher zu Recht risikoavers und konservativ. Und wenn jetzt der Aldi sagt, man kann bei ihm reingehen, die Milchtüte rausnehmen und das Geschäft einfach wieder verlassen, und dann wird eben über Geodaten und RFID-Chip an der Milchtüte und so weiter festgestellt, dass der hat jetzt die Milchtüte gekauft und automatisch bezahlt. Ja. Und wenn das mit einem Stablecoin bezahlt werden soll, dann muss einerseits der Kunde von Aldi Stablecoins kaufen. Ja, will der das? Und Aldi muss Stablecoins als Zahlungsmittel akzeptieren. Wollen die das? Ne? Und da ist halt noch a long way to go, weil es eben ein privates Geld ist und bisher ja auch noch nicht mal reguliert war. Da sind wir ja mit der MiCA-Verordnung ein Stück weitergekommen, gibt es bestimmte Anforderungen und so. Und das kann natürlich dann zu so einer Akzeptanz führen. Aber das, was im Grunde man jetzt machen könnte, wäre, um einfach diese Use Cases mal voranzutreiben, Erfahrungen zu gewinnen und so weiter, dass man in einem verhältnismäßig überschaubaren Kreis von Marktteilnehmern, ja, mal, die sich dann darüber einig sind, ja, wir wollen dann mal mit einem Euro das Stablecoin bezahlen, sowohl die eine Seite wie die andere Seite, meinetwegen im Bereich von Supply, dass das irgendwie 5 Lieferanten sind und 2 Empfänger von Leistung, dass man in so einem überschaubaren Kreis von irgendwie 20 Parteien oder sowas, ja, dass man sich darauf einigt, dass man das dort mal ausprobiert, dass man sich auch einigt, dass man so ein Stablecoin nutzt. Und wenn es mal einmal so ein Use Case gibt und der auch live gegangen ist und so weiter, dann werden auch andere sagen, ja gut, wenn es bei denen funktioniert, könnte bei mir auch funktionieren, ja. Aber da ist noch nicht mal, also Henne-Ei-Problem, ja, aber es ist noch nicht mal eine Henne da.
Ja, dann wird es natürlich auch schwieriger mit den Eiern, wenn die Henne letztendlich fehlt. Ich denke auch, es braucht einfach, wenn man einen überlegt, wenn Größere da mitmachen, wenn man ein riesengroßes Projekt hat mit wichtigen Playern, vielleicht ein Konsortium oder ähnliches, das würde ja schon ein Signal setzen. Und das finde ich persönlich auch so spannend, wenn man sich das im Ausland anschaut, auch dieses Stablecoin-Thema, dass man zum Beispiel in Japan ein riesen Konsortium von Banken, Industrieunternehmen hat, die jetzt in dieses Thema Stablecoin und Tokenized Deposits vordringen, weil es einfach eine ganz andere Signalwirkung hat, wie da, wenn da halt so eine kleine Bank irgendwas tut oder sehr große Kooperation oder halt an sich eben auch PayPal mit einem Stablecoin in den USA zumindest. Da stimme ich absolut zu. Das fehlt aus meiner Sicht in Deutschland und in Europa auch noch. Wir haben jetzt schon über die verschiedenen Geldformen geredet, die irgendwie jetzt so einen, ich sage jetzt mal, Blockchain-basierten oder programmierbaren Euro auch zur Verfügung stellen könnten. Also Retail CBDC, Wholesale CBDC, Stablecoins, Chiral-Geldtoken. Ich sage mal so, welche Form des Geldes hältst du denn für am vielversprechendsten für die Möglichkeit? Also sollten es Privatsektorinitiativen sein, öffentlicher Sektor, oder soll es der Markt entscheiden?
Also das sind alles digitale Euros aus meiner Sicht. Ich habe keine Präferenz für die eine oder andere Form. Ich glaube, da wird es ein sehr ausdifferenziertes Marktangebot am Ende geben, weil die Anforderungen, die die Transaktionen haben, sind halt auch sehr unterschiedlich. Wenn man halt an eine Wholesale-Transaktion zwischen Finanzinstitutionen denkt in Höhe von, was weiß ich, 20 Millionen Euro oder 300 Millionen Euro, dann wird wahrscheinlich ein Settlement in Zentralbankgeld das präferierte Modell sein. Wenn es aber über eine simple Bezahlung von einer Handwerkerleistung geht, ja, dann muss das nicht unbedingt Zentralbankgeld sein. Dann kann das genauso gut auch ein Stablecoin oder eine tokenisierte Einlage sein. Die Anforderungen, die die Transaktion an das Geld stellt, also was jetzt die, meinetwegen, Schnelligkeit angeht, was die Performance angeht, die Funktionalität und so weiter, Skalierbarkeit, Komplexität, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass verschiedene Zahlungsmittel auf der Blockchain dann für unterschiedliche Transaktionsarten die präferierte Wahl sind.
Also dass letztendlich eine Koexistenz gibt und dann wird im Endeffekt vom Markt von den Use Cases entschieden.
Wir haben das ja im Grunde, diese Koexistenz im traditionellen Zahlungsverkehr auch. Wir haben Bargeld, wir haben Giralgeld, aber wir haben eben Girokarten, wir haben Kreditkarten, wir haben PayPal und so weiter. Und alle haben ihre Rolle und alle sind für bestimmte Arten von Transaktionen halt die präferierte Wahl. Und so ähnlich wird das wahrscheinlich hier dann auch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sich mal diese Technologie etabliert hat, der Endkunde gar nicht mehr weiß und merkt, ob das jetzt der Stablecoin X ist oder ob das ein digitaler Euro war oder ob das tokenisierte Einlage war, der hat einfach mit Euro bezahlt. Ja.
Und das wäre, denke ich, auch ein erstrebenswert, total erstrebenswertes Szenario. Ist ja dasselbe heute bei E-Mails und Internet. Die wenigsten wissen, wie diese Server funktionieren letztendlich und die Prozesse. Trotzdem nutzen wir es im Alltag und das würde ich mir dann für den Payments-Bereich mittelfristig letztendlich auch wünschen. Ein Thema noch hinsichtlich Blockchain, das ich gerne mit dir besprechen würde, ist, wir haben im Rahmen des Podcasts auch sehr viel über das Thema geredet und machen es auch immer noch. Es sollte jetzt letztendlich für die so verschiedene als Zahlungsmöglichkeit, als Payment Rail, sollte das eine Blockchain sein, die eben offen ist, also eine permissionless Blockchain à la Ethereum, Polygon und so weiter, wo ja die Stablecoins heute drauf basieren, oder eben eine beschränkte, eine Permission Blockchain, die eben einen bestimmten Teilnehmerkreis hat, wo die Initiativen jetzt in die Wholesale CBDC-Richtung gehen und auch bei Tokenized Deposits. Zeigt sich, denke ich, gerade noch, der Markt versucht sich da noch so zu finden. Einige Player nehmen permissionless, einige nehmen permission. Ich würde jetzt aus deiner vorherigen Antwort fast vermuten, dass du auch da sagst, im Endeffekt soll es beide Möglichkeiten geben und dann sieht man, welche Use Cases für welche Infrastrukturen stimmen. Ist das richtig so oder hast du da eine Präferenz?
Ich denke auch nicht. Ich habe auch keine Präferenz für das eine oder für das andere. Natürlich haben permission Blockchains halt bestimmte Vorzüge, die andere nicht haben und umgekehrt. Ich glaube nicht, dass es hier eine präferierte Lösung gibt. Die Zentralbanken allerdings, aber auch jeder andere Emittent von Stablecoin muss aber an irgendeiner Stelle mal die Frage stellen, auf welchen Blockchains eben sein Zahlungsmittel verwandt werden soll. Und die EZB, das Eurosystem, wird jetzt hier nicht sagen, dass der digitale Euro auf jeder Art von irgendwie zusammengezimmerter Blockchain zur Verfügung gestellt wird. Es muss ja auch eine gewisse Anpassung dann erfolgen, damit es überhaupt läuft und so. Und auch Stablecoin-Herausgeber müssen sich das fragen. Bisher ist es ja oft so gewesen, dass der Stablecoin praktisch mit einer bestimmten Blockchain verbunden war. Und sozusagen der Stablecoin Blockchain parallel entwickelt wurden. Wenn sich aber jetzt ein weit verzweigtes Netz an Blockchains weltweit entwickelt, wird man es nur ein Stück weit kontrollieren können. Aber das ist auch noch, gehört auch noch so zu den ungelösten Fragen. Wie geht man eigentlich mit einem riesig skalierten Netz von Blockchains um? Die Bank für internationalen Zahlungsaufsicht, ich spreche jetzt ja von Unified Ledger, ja, aber wer stellt den eigentlich zur Verfügung? Also da ist auch, was die Infrastruktur angeht, noch viele Fragen offen. Es gibt ja auch Zentralbanken, die für die Blockchain-Anwendung ihre digitale Währung selbst die Blockchain zur Verfügung stellen oder in der Public-Private Partnership. Also hier sind noch viele, viele Gestaltungsoptionen und es ist schlicht und einfach noch nicht klar, welchen Weg man da am besten wählt.
Ja, und das ist ja auch ein Argument, was die EZB auch aus meiner Sicht zu Recht häufig macht, auch in dem Wholesale-CBDC-Umfeld, dass sie halt nicht sagen möchte, wir geben jetzt einen digitalen Euro, also Wholesale-Basis jetzt auf Ethereum aus oder auf Polygon, weil kann man sich eben fragen, warum jetzt nicht auf Avalanche und auf anderen, und man findet dadurch ja natürlich auch letztendlich den Markt. Und das ist, denke ich, ein Vorteil dann letztendlich von Private-Sector-Lösungen, dass die sich einfach nach einem Marktbedarf anpassen. Also man sieht es ja bei USDC, die sind auf Ethereum gestartet, sind jetzt auf 7 oder 9 Blockchains, einfach wo halt das Interesse der Kunden letztendlich auch da ist. Da kann der Markt dann letztendlich natürlich so ein bisschen die Richtung vorgeben. Das geht aber halt nur bei privaten Lösungen.
Also für die Zentralbanken stellt sich da auch eine sehr schwierige und sehr grundsätzliche Frage. Zentralbanken sind ja unabhängig, haben nur ein sehr beschränktes Mandat, also nur beschränkte Aufgaben, in deren Rahmen sie sich halt bewegen sollen. Und jetzt kommt von der Seite sozusagen ein ganz neues Phänomen, dass nämlich der Zahlungsverkehr und die realwirtschaftlichen Vorgänge miteinander integriert werden, ja, auf DLTs oder Blockchains. Und auf einmal gibt es nicht mehr die Trennung der Zahlungsinfrastruktur von der sozusagen realwirtschaftlichen Infrastruktur. Und was macht jetzt die Zentralbank? Sagt sie jetzt, ja gut, wenn jetzt realwirtschaftliche Vorgänge verbunden sind, sind wir jetzt sozusagen nicht mehr zuständig, ist nicht mehr unser Mandat. Aber dann läuft eben auf dieser Infrastruktur auch der Zahlungsverkehr. Und da kauen alle natürlich ein bisschen drauf rum. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Zentralbanken sich eben in dieser neuen Welt ihre Aufgabe dann auch ein Stück weit neu definieren müssen und nicht mit den alten Beschränkungen dann wichtiges Territorium mehr oder weniger freigeben. Denn der hoheitliche Schutz des Geldes und auch zum Teil eben der Finanzinfrastruktur gehört zu den wichtigen Stabilitätsfaktoren für unsere Volkswirtschaft.
Und ich denke, da gibt es auch wirklich einige Zentralbanken, die das absolut verstanden haben, dass man sich dann gewissermaßen neu erfinden muss. Ich meine, du warst ja auch, wie ich, bei der BIS Innovation Summit, wo es ja auch wirklich sehr, sehr gute und auch sehr progressive Reden sowohl von Seiten der Bundesbank als auch von Seiten von der BIS gab. Also wo ich sagen muss, ich war sehr überrascht, weil wenn eine Zentralbank so progressiv ist, dann muss es schon wirklich ernst sein, dass man sich da wirklich neu erfinden möchte an dem Sinne, beziehungsweise auf seine Business Models aufpassen muss.
Ja, also in der Bundesbank ist das aber auch eine Entwicklung gewesen, die einige Zeit gebraucht hat, bis man sich so weit durchgerungen hat und auch an der einen oder anderen Stelle, was hilfreich, dass es auch eine personelle Erneuerung gegeben hat. Aber das sind halt auch Diskussionsprozesse, die nicht einfach sind, aber die dann am Ende doch auch mal zu guten und positiven Ergebnissen führen können.
Vielleicht so ein kleiner Blick noch oder so ein bisschen ein kleines Wünsch dir was. Wenn du jetzt drei Dinge hättest, die du dir wünschen dürftest für die Diskussion um das Thema Blockchain-Euro, was wäre das? Also um die Diskussion voranzubringen und um die Adoption zu stärken.
Also das Wichtigste wäre das Commitment der EZB. Wir stellen den digitalen Euro auch auf der für Blockchain-Anwendungen zur Verfügung. Und zwar vom Tag 1 an. Und der Tag 1 für den digitalen Euro, der ist ja vielleicht irgendwie 2028 oder 2029. Das klingt jetzt weit weg, ist es aber nicht. Aber was halt schade wäre, wenn gesagt wird, nein, unsere Priorität ist jetzt der Retail-Euro und den machen wir jetzt erstmal und vielleicht kommt später noch. Ja, dann braucht man im Grunde an dem Thema nicht mehr so stark weiterzuarbeiten.
Das würde für dich dann auch, eine kurze Rückfrage, würde das mal jetzt eine Wholesale CBDC auf Blockchain-Basis oder einen Retail-Digitalen Euro auf Blockchain-Basis?
Also diese ganze Wholesale-Geschichte, die ist ja schon viel, viel weiter. Ja, da gibt es ja auch schon x Anwendungen und da gibt es ja auch ein klares Commitment der EZB, dass für Wholesale irgendeine Blockchain-basierte Lösung zur Verfügung gestellt wird. Da kann man schon einigermaßen fest davon ausgehen, dass das kommt. Aber für den B2B-Bereich und die, wie wir sagen, wenn wir fortgeschrittenen Anwendungen, programmierbare Zahlungen und so weiter, dafür steht das halt noch nicht fest. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Industrie, Dienstleistungen, Handwerk, Mittelstand und so weiter, dass die sich dem Thema zuwenden und für ihre ganz bestimmten Geschäfte schlicht und einfach mal anfangen, darüber nachzudenken, was sie da für Use Cases und für einen Nutzen davon hätten. Und drittens würde ich mir wünschen, dass die Initiative für Stablecoins und tokenisierte Einlagen, die ja nicht von der EZB abhängig sind, dass die wirklich vorankommen, sodass hier verlässliche Zahlungsmittel auch jenseits dem digitalen Euro von der EZB schon frühzeitig zur Verfügung stehen. Auch zum Beispiel für Experimente, ja, und Showcases und erste kleine Use Cases, die mal ausgerollt werden können, wo man sich dann eben mit Stablecoins oder ähnlichem erstmal behelfen kann. Das wäre, glaube ich, extrem wichtig. Denn wir haben schon Leute, die sagen, sie würden gerne mal was machen, ja, aber sie haben kein Geld, ja, was sie da einsetzen können.
Ja. Ja, nee, das sind, denke ich, sehr spannende Punkte. Und was ich mir persönlich auch wünschen würde, ist häufig natürlich auch so ein bisschen so ein Budgetthema letztendlich. Also ich meine, ich weiß ja auch noch damals, dass von Bundesseite gab es auch damals Bundesregierungsseite die Blockchain-Strategie mit großem Tamtam. Ich glaube, es war 2019 oder ähnlich. Und da wurden mal ein paar Projekte gefördert, aber hat halt irgendwie so nie so richtig, sage ich mal, den Durchbruch geschafft. Und ich denke, würde an der Stelle halt auch helfen, wenn man jetzt nicht wie KI da an allen, also bei KI an allen Ecken und Enden Forschungsgelder zur Verfügung steht, was sicherlich auch wichtig ist, aber eben nicht das Thema Blockchain-basierte Zahlungen vergisst, würde vermutlich auch die Adoption hoffentlich so ein bisschen dann weiter voranbringen und das Momentum. Gut, Joachim, ich denke, das war ein super, super Ende, super Schlusswort. Vielleicht als letzte Frage an dich noch. Wenn man dir jetzt weiter folgen möchte oder auch der Arbeit an der ESMT, wo kann man denn da mehr über dich, über deine Arbeit, vielleicht auch deine Beiträge letztendlich erfahren? Weil du bist da jetzt auch sehr aktiv und schreibst ja auch zurzeit einiges zu dem Thema.
Gut, also mich findet ihr alle auch auf LinkedIn. Was die Arbeit bei der ESMT angeht, sind wir noch in der Startphase. Wir haben jetzt ein Konzept für diesen Digital Euro Hub, wie er heißen soll, mal aufgesetzt, suchen im Moment nach Sponsoren und müssen danach dann gucken, in was für einer Größenordnung wir dann die Aktivitäten dort starten können. Und unterdessen und in der Zwischenzeit besteht der Digital Euro Hub nur aus mir.
Dann hoffen wir, dass sich das dann mittelfristig, kurz bis mittelfristig dann auch ändert und ihr da mehr Aktivitäten letztendlich auch umsetzen könnt.
Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, für die Möglichkeit, ein paar Gedanken hier zu äußern. Gerne auch Feedback an mich über LinkedIn. Es ist wichtig, dass die Diskussion jetzt intensiv geführt wird. Und ich freue mich, dass ihr dazu so eine super Plattform bietet.
Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. War auf jeden Fall eine große, große Freude und deswegen gerne den Appell auch an die Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr Feedback habt zur Episode, gerne auch an mich schicken, wird dann mit Joachim selbstverständlich geteilt. Und ja, freuen uns, dass ihr es auch bis zum Ende der Episode gemacht habt. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dann gerne wie gewohnt natürlich, ja, sei es auf uns auf Spotify und Podcast-Playern abonnieren, sei es auf Social Media folgen. Das ist die größte Unterstützung, die ihr uns da bieten könnt. Gerne auch mit Freunden, Familien, Kollegen teilen. Wir freuen uns immer, wenn wir mit unserem Content letztendlich mehr Leute erreichen. Und wir sehen heute an der Diskussion, ich muss sagen, gehe auch Joachim mit einem sehr guten Gefühl raus, weil ich sehe wirklich, da ist so viel innovatives Potenzial letztendlich auch dahinter Technologie. Jetzt geht es halt nur in Anführungszeichen darum, das auf die Straßen zu bringen. Und das ist sicherlich auch die besonders spannende Arbeit in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, um das Ganze dann auch so umzusetzen. Also danke nochmal an dich, Joachim, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.